Der botanische Garten. Die Ägypter trafen am Nachmittag des darauffolgenden Tages ein. Ein Hafen gab es selbstverständlich nicht, daher mussten sie weiter draußen Anker werfen. Geführt von Serafina Pekala kamen John Faw, Vater Curram und der Kapitän mit einer Barkasse an Land. Mary hatte den Muleva alles erzählt, was sie wusste. Als dann die Ägypter auf dem weiten Sandstrand an Land gingen, erwartete sie ein nicht alltägliches Begrüßungskomitee. Beide Seiten brannten vor Neugierde, doch John Faw hatte in seinem langen Leben gelernt, geduldig und höflich zu sein. So hatte sich der Herr der westlichen Ägypter fest vorgenommen, diesen wunderlichen Wesen mit Anstand und Freundlichkeit zu begegnen. Nun stand er eine Weile in der warmen Sonne, während der alte Zalif Satamax eine Begrüßungsansprache hielt, die Mary so gut sie konnte übersetzte. Dann war die Reihe an John Faw, der ihnen die Grüße der Bewohner der Fens und der Wasserläufe seiner Heimat überbrachte. Als sich die ganze Gesellschaft auf den Weg durch die Salzwiesen machte, sahen die Muleva, wie schwer Vater Curram das Gehen fiel, und sogleich boten sie an, ihn zu tragen. Dieser nahm dankbar an und ließ sich bis zum Versammlungsplatz bringen, wo sich auch Will und Lyra einfanden. Wie lange war es her, dass Lyra diese teuren Häupter gesehen hatte? Das letzte Mal hatten sie im Schnee der Arktis miteinander gesprochen, bei ihrer Aktion zur Rettung der Kinder aus den Händen der Gobbler. Sie war ein wenig verlegen und streckte ihnen unsicher die Hand entgegen, aber John Faw umarmte sie herzlich und küsste sie auf beide Wangen, und Vater Curram drückte sie, nachdem er sie sich genau angeschaut hatte, ebenfalls fest an seine Brust. »Sie ist gewachsen, John«, sagte er. »Erinnerst du dich noch an das kleine Mädchen, das wir in den hohen Norden mitgenommen haben? Schau sie dir jetzt an. Lyra, mein liebes Kind, selbst wenn ich Engelszungen hätte, könnte ich dir nicht sagen, wie sehr es mich freut, dich wiederzusehen.« »Aber wie leidend sie aussieht«, dachte er. »Wie zerbrechlich und müde.« Und weder ihm noch John Faw entging, wie sehr sie an Will hing, und wie der Junge mit den geraden Augenbrauen darauf achtete, dass sie nie fern von ihm war. Die alten Männer grüßten Will respektvoll, denn Serafina Pekala hatte ihnen von seinen Taten berichtet. Der Junge wiederum bewunderte die Aura gelassener Macht, die Lord Faw umgab, eine Macht, die von Höflichkeit in Zaum gehalten wurde. Er sah darin ein Vorbild für seinen weiteren Lebensweg und hoffte, im hohen Alter das Gleiche auszustrahlen. John Faw bot Schutz und machtvollen Beistand. »Dr. Malone«, sagte John Faw, »wir brauchen Trinkwasser und Nahrung jeder Art, die Ihre Freunde uns verkaufen können. Außerdem sind unsere Männer schon recht lange an Bord und haben so manche Kämpfe hinter sich. Für Sie wäre es ein Segen, an Land gehen, die Luft dieser Welt atmen und dann den Leben daheim von den Orten berichten zu können, die Sie auf Ihrer Reise angelaufen haben.« »Lord Faw«, sagte Mary, »die Muleva haben mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Sie alles bereitstellen werden, was Sie für Ihr Schiff brauchen. Ferner würden Sie sich geehrt fühlen, wenn Sie und Ihre Männer heute Abend mit Ihnen essen würden. Es wird uns eine Freude sein, Ihre Einladung anzunehmen«, sagte John Faw. An diesem Abend saßen die Bewohner dreier Welten beisammen und teilten Brot und Wein, Braten und Früchte miteinander. Die Ägypter überreichten ihren Gastgebern Geschenke aus allen Teilen ihrer Welt. Krüge mit Geneva, Schnitzereien aus Walross-Elfenbein, seidene Wandteppiche aus Turkestan, Becher aus den Silberminen Schwedens und glasierte Porzellanschalen aus Korea. Die Muleva zeigten sich entzückt und schenkten ihrerseits Erzeugnisse ihrer Handwerkskunst. Gefäße aus altem Wurzelholz, Leinen aus kunstvollem Tauwerk, Lackschalen und Fischernetze, so stark und leicht, wie sie selbst die Bewohner der Fens noch nie gesehen hatten. Nach dem gemeinsamen Mahl dankte der Kapitän den Gastgebern und verließ die Tafel. Unter seiner Aufsicht brachte die Mannschaft Proviant und Wasser an Bord, denn man wollte bei Morgengrauen in See stechen. Während des Beladens sagte der alte Zalif zu seinen Gästen, »Ein tiefgreifender Wandel hat in allem stattgefunden. Ein Beleg dafür ist die Verantwortung, die auf uns gekommen ist. Wir würden unseren Gästen gern zeigen, worin sie besteht.« John Faw, Vater Karim, Mary und Serafina begaben sich mit den Muleva zu dem Ort, wo das Land der Toten nur einen Ausgang hatte und wo die Geister in endlosen Kolonnen ins Freie traten. Die Muleva pflanzten hier einen Hain, denn so sagten sie, dieser Ort sei heilig. Sie wollten die Stätte als Quelle der Freude für immer erhalten.
»Ja, das ist ein Wunder«,
sagte Vater Karim,
»und ich bin froh, das noch mit eigenen Augen gesehen zu haben. Ins dunkle Reich des Todes einzutreten fürchten wir alle, ganz gleich, was wir auch sagen. Aber wenn es für den Teil von uns, der diesen Gang in die Unterwelt gehen muss, einen Ausweg gibt, dann nimmt mir das eine große Last vom Herzen.«
»Du hast recht, Karim«, pflichtete ihm John vorbei. »Ich habe eine Menge Leute sterben sehen und habe selbst ein paar in die Unterwelt befördert, allerdings stets im Getümmel der Schlacht. Dass man nach einer Zeit dort unten im Dunkeln wieder in ein so liebliches Land hinaufkommt und dass einem der Himmel offen steht wie den Vögeln, das ist das größte Versprechen, das man sich überhaupt wünschen konnte.«
»Wir müssen mit Lyra darüber sprechen«, sagte Vater Karim, »und erfahren, wie es dazu kam und was es bedeutet.«
Mary fiel der Abschied von Atal und den anderen Muleva sehr schwer. Ehe sie an Bord des Schiffes ging, überreichten ihre Gastgeber ihr ein Geschenk, eine Lackfiole mit Radbaumöl und, das Kostbarste von allem, einen kleinen Beutel mit Samenkörnern. »Vielleicht wachsen sie in deiner Welt«, sagte Atal, »aber wenn nicht, dann bleibt dir immer noch das Öl. Vergiss uns nicht, Mary.«
»Niemals«, sagte Mary, »niemals. Und sollte ich so alt werden wie die Hexen und alles andere vergessen, aber die Liebenswürdigkeit deines Volkes, Atal, vergesse ich nie.«
Und so traten sie die Heimreise an. Der Wind war günstig, die See ruhig, und obgleich mehr als einmal der helle Schimmer der schneeweißen Flügel der Tuolapi am Horizont zu sehen war, blieben die Vögel scheu und näherten sich nicht. Will und Lyra verbrachten jede Stunde zusammen, und so verging für sie die zweiwöchige Reise wie im Flug. Xaphania hatte Serafina Pekkala gesagt, dass die Welten, wenn erst einmal alle Öffnungen wieder geschlossen waren, alle wieder ins richtige Verhältnis zueinander treten würden. Lyras und Wills Oxford würden dann übereinander liegen, wie transparente Bilder auf zwei Filmbändern, die man immer näher zueinander brachte, bis sie deckungsgleich waren, wenn sie sich auch nie wirklich berühren würden.